Schwelgen in der Liebe Gottes heute Morgen schon und in der Fülle des Heiligen Geistes, der Zusage, dass er überschwappt, überfließend uns füllt und da ist und unser Leben gestaltet. Die Liebe ist unser Thema schon seit einiger Zeit. Die Liebe, wohl das meist besungene und meist bedichtete Thema der Welt. Es bewegt Herzen, es erfüllt Beziehungen und beeinflusst ganze Lebensläufe. Sie kann uns beflügeln und auf Wolken schweben lassen. Aber der Entzug von Liebe oder ihr Mangel oder gar Zurückweisung kann uns zum Absturz bringen, zur Verzweiflung, kann uns ins Tal der Tränen schicken. Nicht allerdings die göttliche Liebe. Die hat eine andere Qualität, als wir so gemeinhin unter Menschen erfahren. Das Wort Gottes lehrt uns ja, dass seine Liebe konstant ist, verlässlich, treu und unergründbar tief. Und lasst uns eben beten, dass Gott in dieser Sache weiter zu uns spricht. Herr, ich gebe dir diese Worte, die Inspiration, die vorangegangen ist, und bitte einfach, Herr, dass du sprichst, dass du unsere Herzen anrührst, dass du weiter leitest in dieser Predigt und dein Heiliger Geist unter uns weiterwirkt, wie er schon am Wirken ist. Segne dein Wort, Herr. Amen. Drei Predigten haben wir schon gehört als Einführung und Grundlage für unser übergeordnetes Thema Jüngerschaft, Nachfolge Jesu. Silke eröffnete den Reigen mit der Passage aus 1. Johannes 4, 7 bis 12, eine Passage über die Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder, zu den Geschwistern. Der Text stellt klar, dass die Liebe von Gott ausgeht. Er ist der Initiator. Er hat uns zuerst geliebt, wie wir ja auch eben gesungen haben, und seinen Sohn gesandt. Und darum sollen auch wir lieben. Und es ist auch eine Passage, in der Johannes klarstellt, dass die Liebe nicht mit Furcht vereinbar ist, sondern sie vertreibt. Furcht hat keinen Platz bei der Liebe. Dann fragte Reinhard, ob Liebe nur ein Wort sei, und präsentierte das einprägsame Dreieck Gott, ich selbst, mein Nächster. Alle drei hängen zusammen. Die Liebe geht aus von Gott, den wir wiederum von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt lieben sollen. Aber eben auch den Nächsten, wie mich selbst. Ein Gebot, das Jesus der Gottesliebe gleichstellt. Und Ralf sammelte unsere Definitionen der Liebe zunächst. Das ergab einen wunderbaren Strauß teils sehr poetischer Aussagen, die er dann vorlas. Und nach Römer 5, 5 ist die Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und Ralf fragte, wenn es so einfach ist, warum ist es dann manchmal so schwierig? Und das hängt zusammen mit dem volkstümlichen Verständnis eines lieben Gottes, der doch bitte machen soll, wie wir es wünschen, und dem tatsächlichen Gott der Liebe, dessen Liebe auch Gerechtigkeit beinhaltet. Und Ralf wies auf den Grundtenor der Liebe hin, die auch im Vater unser zu entdecken ist. Und er experimentierte mit einer neuen Fassung, die diese Liebe in den Mittelpunkt stellt. Das hat sehr berührt. Was will ich dem jetzt noch hinzufügen? Eigentlich nichts Neues. Aber unter dem Thema Jüngerschaft und Nachfolge finde ich einen Aspekt sehr wichtig, der immer wieder anklang und den ich heute betonen will. Die Liebe hat ihren Preis. Sie will gelebt werden, und sie kostet, aber dadurch wird sie umso wertvoller. Und dieser Preis hängt auch zusammen mit dem Befolgen des Wortes. Jesus selbst hat uns eine sehr einfache Grundanweisung gegeben. Johannes berichtet, dass er sagte: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und im nächsten Kapitel sagt er: Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Also Liebe üben und seine Gebote halten ist hier eng miteinander verknüpft und verwoben. Es ist wie eine Symbiose, eine gegenseitige Abhängigkeit im positiven Sinn. Diese Wechselbeziehung möchte ich näher erläutern. Was das für uns heißt, aber auch in Bezug auf Jesus selbst, unser Vorbild, dem wir ja nachfolgen. Jesus war es sehr wichtig, dass das, was er lebte und lehrte, weitergegeben wird und gelebt wird. Das Wachstum der Gemeinde sollte eben auch ein wirkliches Wachstum des Reiches Gottes werden. Und daher sein letzter und wichtigster Auftrag an seine Jünger: Gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker, macht zu Jüngern und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also genau das, was in diesen Johannespassagen schon ausgedrückt wird. Was hat er uns denn befohlen? Gebt mir mal ein paar. Zu taufen? Dämonen austreiben? Lehren, heilen? Lieben. Feinde zu segnen. Genau. Ein ganzer Strauß. Tut Buße. Glaubt. Fürchtet euch nicht. Fastet. Betet. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Sucht zuerst das Reich Gottes. Verurteilt nicht. Macht zu Jüngern. Treibt Dämonen aus. Ihr habt es genannt. Gar nicht so einfach, dies alles zu leben. Der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard sagte: Es ist so schwer zu glauben, weil es so schwer ist zu gehorchen. Aber im Gehorchen, im Leben der Anweisungen Jesu und des Wortes Gottes drücken wir wirklich unsere Liebe zu ihm aus. Das sagt Jesus. So drücken wir seine Liebe, unsere Liebe zu ihm aus. Und gleichzeitig bilden wir ja eine neue Gesellschaft, die auch von der Liebe zu den Menschen getragen ist. Die Gemeinde lebt nach Jesu Ordnung und demonstriert das Reich Gottes unter der Königsherrschaft Jesu. Wolfgang Simson, der Vater der Hauskirchenbewegung, der hat mal 75 dieser Anweisungen Jesu zusammengestellt und nennt diese Auswahl die Verfassung des Königreiches. Das ist eine interessante Idee, es Verfassung zu nennen. Eine Verfassung legt ja die Grundlagen einer Gemeinschaft fest. Ihre Werte, ihr Miteinander, die gesellschaftliche Ordnung. Und alle Mitglieder dieser Gemeinschaft, die müssen sich an diese Ordnung halten und sie respektieren. Sie dient ja dem Wohl aller. Nun ist das Reich Gottes natürlich kein gesetzliches Konstrukt. Aber unserem König zu folgen, steht über allen anderen Verpflichtungen. Und seine Gebote und Aufforderungen sind göttlicher Natur, entspringen der Liebe und haben das Beste für uns im Auge, besser als jeder Mensch oder Staat es einrichten kann. Und ich finde es sehr gut, dass wir mit dem Thema Liebe eingestiegen sind in das Thema Nachfolge, Jüngerschaft Jesu. Jesus hat ja, ich nehme es an, auf sicherlich liebevolle, annehmende, wertschätzende Art zu einem radikalen Schritt aufgefordert. Folge mir nach. Folge mir nach. Und für manche hieß das, alles stehen und liegen lassen, um mit ihm zu gehen. Radikaler Einschnitt im Leben. Lass deine Fischernetze liegen und komm mit mir. Lass deine Kasse stehen, folge mir nach. Manche hatten die Chance, sich erst mit seiner Botschaft auseinanderzusetzen, wenn wir an Nikodemus denken beispielsweise. Aber irgendwann stand immer die Entscheidung an, mitzugehen oder nicht. Die Aufforderung anzunehmen oder nicht. Sich ganz mit Jesus einzulassen oder eben nicht. Und Jesu Antwort auf manchen Einwand, erst noch dies oder jenes tun zu müssen, schockiert uns ein bisschen. Ein anderer sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Krass. Die Antwort war in jüdischen Ohren noch schockierender als für uns. Die Ehrung der Eltern war eine der höchsten selbstverständlichen Aufgaben der Kinder in dieser Gesellschaft. Und im Fall des Todes eines Elternteils für ein ordentliches Begräbnis zu sorgen, war die klare Verpflichtung des ältesten Sohnes. Dabei dreht es sich hier bei der Aussage Jesu mit ziemlicher Sicherheit nicht um das Begräbnis unmittelbar nach dem Tod des Vaters. Zu diesem Zeitpunkt ist der Sohn nicht außer Haus und spricht mit Leuten. Vielmehr geht es um das zweite Begräbnis nach einem Jahr. Wenn der Leib zerfallen ist und nur die Knochen da sind, waren die Knochen gesammelt in einer Kiste, kleinem Kistchen, und in eine Nische der Grabeshöhle gelegt. Hier ist so ein Bild, sieht man nicht ganz klar, aber ihr könnt die Kistchen hier sehen. Das ist ein Bild aus einer jüdischen Grabeshöhle aus dem 1. Jahrhundert, also zu der Zeit, wo Jesus gesprochen hat. Aber der Punkt des Anstoßes in Jesu Antwort war der, dass nur Gott verlangen konnte, mehr als die Eltern geehrt zu werden und Priorität zu haben. Das war der Punkt, den Jesus damit machte. Und dabei macht Jesus klar, dass die ihm nachfolgen keinen Luxus zu erwarten haben. Ja, unter Umständen nicht einmal die alltäglichen Sicherheiten des Lebens, wie ein Bett oder ein Dach über dem Kopf. Die Füchse haben Gruben, sagt er, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Nachfolge, Jünger Jesu sein, heißt also, sich ohne Wenn und Aber mit allen auf den unbekannten Konsequenzen auf Jesus einzulassen und ihm Priorität, die erste Stelle einzuräumen. Aber er sagt eben auch, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Jesus spendet Leben. Leben vom Himmel und Leben im Himmel, wenn unsere Jahre hier unten vorbei sind. Und warum tut er das? Weil er uns liebt. Weil er sich nach uns sehnt, weil er Gemeinschaft mit uns haben will und weil er uns dazu befreien wollte von den Werken der Finsternis. Nachfolge heißt, diese Liebe empfangen und diese Liebe weitergeben. Was hat Jesus diese Liebe gekostet? Wir wissen, dass er wegen dieser Liebe zu uns auf die Erde gekommen ist. Wir sagen das so leicht hin, aber es übersteigt irgendwie die Vorstellungskraft, wie krass dieser Abstieg für ihn war. Ich musste an unsere Lebensverhältnisse denken. Die meisten von uns, die leben ja in solchen Häusern. In mehr oder weniger großen Wohnblocks, manche haben ein eigenes Haus. Wir haben Lebensmittelläden, Tankstellen, Schulen, Restaurants, Cafés in erreichbarer Umgebung. Und alles in der Regel verfügbar, gut organisiert und recht sauber. Wem würde es da einfallen, in ein Armenviertel aus Holz- und Wellblechhütten zu ziehen? In Manila, in Mumbai, in Jakarta. Ohne laufendes Wasser oder funktionierende Sanitäreinrichtungen. Oder gar auf eine Müllhalde. Da manche Menschen das wirklich tun, muss eine Motivation dahinter stehen, die nicht unserem natürlichen Denken entspringt. Sie folgen einem Ruf, die Liebe Gottes weiterzutragen zu Menschen in solchen Lebensumständen und ihnen zu dienen. Und wenn wir solche Geschichten, Entscheidungen und Zeugnisse hören, reagieren wir meistens mit Bewunderung und Hochachtung für solche Menschen und sagen, das könnte ich nicht. Das Beispiel drängte sich mir auf, als ich über Jesus nachdachte. Dessen Heimat ist ja der Himmel. Und dort herrscht, jedenfalls nach allem, was wir aufgrund biblischer Aussagen wissen und uns vorstellen können, Freude, Frieden, Glück. Er ist voller Licht, voller liebender Atmosphäre. Nichts Böses hält sich dort auf. Keine Krankheit, kein Tod, keine Traurigkeit. Das gibt es einfach nicht im Himmel. Der dreieinige Gott ist das Zentrum, unzählige Engel beten ihn an, feiern ihn und verehren ihn. Und diese Heimat verließ Jesus, um Sterblichkeit anzunehmen. Hunger und Müdigkeit zu erfahren und im Staub dieser Erde zu leben, angefeindet zu werden, und letztlich getötet zu werden. Warum? Weil er uns und alle Menschen dieser Welt liebt und bei sich haben möchte. Und dazu unsere Erlösung, unsere Befreiung von Sünde und Tod nötig war. Sie haben uns von Gott getrennt. Jesus hat den Preis bezahlt für unsere Versöhnung mit Gott. Römer 5 sagt, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Diese Liebe zu uns hat ihn mehr gekostet, als wir uns jemals vorstellen können. Aber sie hat wunderbare Frucht getragen. Ohne sie wären wir heute alle nicht hier als errettete, geliebte, veränderte Jünger und Jüngerinnen Jesu. Letzten Monat ist Timothy Keller gestorben, ein Pastor in New York und Autor vieler toller Bücher. Seine Predigten zogen Menschen an aus der Welt der Mode, der Banken, des Films, die sonst nie in eine Kirche gingen. Er sagte einmal, dass die Botschaft des Evangeliums dies sei: Wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir jemals zu glauben wagten. Und doch werden wir gleichzeitig in Jesus Christus mehr geliebt und angenommen, als wir jemals zu hoffen wagten. Und nun sollen wir als Empfänger seiner Liebe in dieser Liebe bleiben, sie leben und weitergeben. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und in meiner Liebe sein. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Es besteht also ein unmittelbarer, intimer, wechselseitiger Zusammenhang zwischen Liebe und Gehorsam, um dieses eher unbeliebte und unpopuläre Wort zu nehmen. Dabei ist es wichtig, nicht allgemein zu bleiben. Ein Ja, ich will mehr lieben als Reaktion auf das Gebot, den Nächsten zu lieben wie mich selbst, ist schön und gut. Aber wie denn? Es soll konkret werden. Morgen werde ich Karl anrufen, der einsam ist und kaum Freunde hat. Von meinem nächsten Einkauf werde ich etwas Leckeres an meinen Nachbarn abgeben. Konkrete Aktionen. Unsere Liebe muss erfahrbar werden. Jens hat im Zeugnis vorgelesen, Liebe lässt sich nur in dem erkennen, was sie tut. Das ist der Test für unsere Liebe. Wird sie erkennbar? Erfahren Menschen das? Für Jesus war dieser Gehorsam ganz natürlich und zentral für alles, was er tat. Die zweite Hälfte des Satzes in Johannes 15,10, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, heißt denn auch, so wie ich in meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Er hat es vorgelebt. So wie er sollen wir das tun mit dem Wort Gottes. Und dann fährt er fort im Vers 11, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Wow, dieser Gehorsam ist also nicht etwas Unangenehmes, dass man zähneknirschend befolgt und darüber sauer ist, dass man sowas tun soll. Dem Wort Gottes gehorchen, auch wenn es schwierig ist. Nein, es bringt Freude, sogar vollkommene Freude. Das heißt, mehr freuen geht gar nicht. Und da sind wir bei der übernatürlichen Dynamik der Liebe Gottes. Der Gehorsam zu Jesu Geboten als Ausdruck unserer Liebe mag sich in einfachen oder manchmal auch sehr schwierigen Entscheidungen und Verhalten ausdrücken, aber er setzt Freude und Begeisterung frei. Ich denke, es ist Freude zum einen darüber, im Einklang mit Jesus zu gehen, mit ihm verbunden zu sein, zu wissen, das ist es, was er will, dass ich tue. Und zum anderen aber auch die Folgen des Gehorsams, die man erlebt. Unsere Freunde zum Beispiel, die aus dieser wohlhabenden, sauberen und geordneten Schweiz in die chaotischen und schmutzigen Slums von Manila gezogen sind, die haben im Laufe der Jahre zusammen mit ihren Kindern viele Wunder gesehen. Vor allem Jugendliche wurden von Drogen freigesetzt, haben Ausbildung erhalten, fanden durch Jesus Sinn im Leben. Wunder über Wunder, weil sie diesen Schritt getan haben. Aber wir müssen natürlich nicht unbedingt ins Ausland reisen oder uns in speziellen Projekten engagieren, um im Gehorsam zu bleiben. Für manche mag das zutreffen, für andere nicht. Das Wort Gottes und was Jesus sagt, gilt für uns alle, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Voraussetzung ist, dass wir das Wort lesen und leben. Und dieser eine Buchstabe macht den großen Unterschied. Vom S zum B steht dabei nicht für Selbstbedienung, wo wir auswählen, was uns passt, sondern sofort bereit sein, das zu tun, was das Wort sagt. Und im Besonderen natürlich, was Jesus sagt. Sofort bereit sein und es gern tun. Und so ist es wichtig, den Segen des täglichen Befolgens zu entdecken. Oft kostet diese Liebe zu Gott und zu den Menschen was. Zum Beispiel Zeit. Wenn ich mich um jemanden kümmere, kostet das Zeit. Einen freundlichen Gruß zu schreiben geht relativ schnell. Aber jemanden zu besuchen oder ihm gar auf Ämtern und Behörden beizustehen, das kann richtig zeitraubend werden. Manchmal fordert die Liebe Verzicht. Wenn ich höre, was zurzeit im Hause Müller abläuft und Jutta und Guido verzichten auf Schlaf, auf Ruhe, auf vieles, was sie vielleicht sonst tun würden, das ist Verzicht um der Liebe willen. Die Liebe kann auch unser Konto betreffen und Geld kosten, wenn wir jemanden unterstützen oder beschenken. Manchmal kostet die Liebe Überwindung. Ralf sprach vom Festhalten an der Liebe zu Gott in persönlich sehr schwierigen Zeiten, in denen es uns schlecht geht und wir seine Hilfe und seine Nähe so gar nicht spüren. So kann auch das Üben der Liebe gegenüber sehr schwierigen Menschen eine Überwindung sein. Und die gibt es ja. Nette Menschen zu lieben ist nicht schwer, schwierige und Feinde dagegen sehr. Ich musste mich einmal sehr überwinden, eine Dienstreise anzutreten. Ich war gerade richtig erschöpft aus Tadschikistan nach Hause gekommen und brauchte ein paar Tage Erholung. Da kam die Anfrage, ob ich bei der Flutkatastrophe in Pakistan helfen könnte. Die war gerade über das Land hereingebrochen. Und alles in mir rief, nein, nicht jetzt. Aber als ich dann nach Gottes Willen fragte, las ich unter anderem den Vers, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Ich stimmte dem Einsatz zu. Und er war der Auftakt zu einem ganzen Jahrzehnt äußerst fruchtbarer Arbeit in dem Land. Die Kosten der Liebe und des Gehorsams spüren wir. Und sie verlangen uns was ab. Aber wenn wir in der Liebe Jesu bleiben, dann ist es auch wie bei dem Bild, das Jens beim letzten Gottesdienst hatte, inspiriert vom Foto der Zugvogelformation. Wir werden getragen vom Wind des Heiligen Geistes und es fällt uns nicht schwer. Letzte Woche feierten wir Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das war ein gewaltiges Ereignis und die Geburtsstunde der weltweiten Gemeinde. In der Kraft des Heiligen Geistes führten die Jünger aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie taten das. Sie gingen hin, machten zu Jüngern und lehrten sie halten alles, was Jesus befohlen hatte. Von Anfang an waren aber auch die Begleiterscheinungen Verfolgung und Tod, beginnend mit der Steinigung des Stephanus nach kurzer Zeit. Aber das Evangelium breitete sich aus, weil die Jünger dem Auftrag Jesu gehorchten und hingingen in alle Welt und Menschen zu ihm führten und sie zu Jüngern machten. Letztlich stehen wir auch in dieser Kette. Und wir lieben doch Jesus, oder? Sie nur nicken. Also sollten wir auch diesen Auftrag, dieses Gebot ernst nehmen und umsetzen, wie die anderen, die wir alle nachlesen können und täglich in der Bibel lesen, wenn wir unsere stille Zeit halten. Lass uns doch erneut, wir hatten heute Morgen schon die Zusage und die Erfahrung, lass uns doch erneut für eine Füllung mit dem Heiligen Geist beten, der uns das Wort auftut und uns ausrüstet, es nicht nur zu lesen, sondern auch zu leben und dadurch Jesus noch mehr zu lieben, indem wir Liebe leben. Ich spreche jetzt ein Gebet und dann wäre es schön, wenn wir vielleicht zu zweit, zu dritt einfach füreinander beten, dass Gott uns so ausrüstet. Herr Jesus, Gott, Vater im Himmel, Heiliger Geist, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das uns so bereichert. Jeden Tag, Herr, können wir darin lesen. Jeden Tag können wir dich fragen, was ist dran für mich heute? Herr, lehre uns, dass wir es umsetzen. Gib uns die Kraft, gib uns die Freude dazu. So bitten wir dich, dass dein Heiliger Geist uns ganz neu erfüllt und wir mit Begeisterung dein Wort lesen und leben. Und füll uns jetzt jeden Einzelnen, wenn wir miteinander und füreinander beten. Amen.